Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Max Oppel.
Hallo zusammen. Tatort-Fans haben es vielleicht bemerkt. Die Wiener Ermittler Eisner und Fellner waren gestern irgendwie blauer als sonst.
Wie deppert wäre ich, dass ich die Tatwaffe in meinen eigenen Müll lege?
Sehr.
Wir klären das.
Ich kann die Interne nicht mehr länger raushalten.
Gib uns 3 Tage.
Unmöglich. 2. Vielleicht.
Wobei sich das Blausein weniger auf Alkohol oder eine gewisse Blauäugigkeit der Kommissare bezieht, sondern auf die Farbgebung. Der ganze Krimi war in Petrol, also in Blaugrün, getaucht. Und dieser Sache gehen wir heute auf den Grund, hier im Kompressor. Außerdem schauen wir gleich auf die Highlights der Oscar-Nacht zurück. Herzlich willkommen. Mit oder ohne Schlips, ganz früher waren ja offizielle Auftritte ohne Krawatte so eine Art kleine Rebellion gegen die bürgerlichen Kleidervorschriften. Heute tragen gefühlt eigentlich fast nur noch Politiker und Geschäftsleute standardmäßig Schlips und ja, das macht sich auch in den Verkaufszahlen bemerkbar. Seit 2014 sind die Krawatten, Querbinder und Fliegenimporte nach Deutschland um 2 Drittel geschrumpft. Zahlen des Statistischen Bundesamtes sind das. Letztes Jahr waren es dann nur noch knapp 4,8 Millionen Stück. Und auch die Ausfuhren sind um mehr als die Hälfte geschrumpft. Also es ist keineswegs nur ein deutsches Phänomen, sondern international. Also stirbt die Krawatte aus? Und wenn ja, ist das eigentlich ein Verlust? Darüber will ich mit Modejournalist und Krawattenträger und Befürworter Bernhard Rötzel sprechen. Hallo.
Hallo, Herr Oppel.
Ja, Herr Rötzel, Sie sind Autor von Stilratgebern und vertreten das Ideal des klassisch angezogenen Gentlemans. So habe ich es jedenfalls bei Wikipedia gelesen. Mhm. Also überrascht es Sie jetzt, dass es offenbar immer weniger Krawattenträger gibt?
Nein, das überrascht mich nicht, weil dieses Sterben der Krawatte wird seit über 20 Jahren verkündet. Das Sterben ist aber tatsächlich eigentlich eine Verschiebung der Krawatte vom massenhaft getragenen Accessoire zum Nischenprodukt.
Und woran liegt das?
Die Mode ist nicht mehr diktiert von verbindlichen Regeln. In den 60er Jahren war die Krawatte einfach noch Teil des Grundoutfits, Anzug, Hut, Mantel, Krawatte. Und dann ging es aber eben los, dass die Jugend eine komplett andere Kleidung für sich etabliert hat. Der Anzug an sich hat sich relativ lang gehalten, aber in den 80er Jahren fing das an abzubröckeln. Und die Krawatte hat sich relativ lang noch gehalten, in den 80er Jahren, selbst in den 90er Jahren noch. Aber dann ging es rapide bergab. Wenn man jetzt diese Zahlen, die wir eben gehört hatten mit dem Importen und Exporten, Deutschland ist natürlich sowieso schon länger als 10 Jahre lang keine große Exportnation, was Krawatten angeht. Es gibt eben wirklich nur noch ganz, ganz wenige Hersteller. Interessant ist tatsächlich diese Zahl der Importe. Da ist natürlich Italien, was Qualitätskrawatten anliegt, sehr weit vorne. Und da ist der Rückgang, wird seit, das weiß ich aus der Branche von Herstellern, stark beklagt. Aber andererseits ist es eben auch so, dass sich es einfach verschoben hat von, die Krawattenträger sind eben nicht mehr Pflichtträger. Dadurch fällt natürlich diese Masse der Krawattenträger weg. Es gibt aber ganz neue Krawattenträger, die einfach aus Spaß an der Krawatte die Krawatte und auch Schleifen tragen.
Also Sie sind ja ein, wie ich schon sagte, ein Krawattenträger und jemand, der das auch gut findet. Was ist denn das, was die Krawatte ausmacht? Also ich kann es nur aus eigener Erfahrung sagen, wenn ich im Fernsehen zum Beispiel auftrete, trage ich gerne eine Krawatte, weil ich das Gefühl habe, dass die mir Halt gibt, dass sie mir Würde gibt, dass sie mir eine gewisse, ja, in gewisser Weise eine Bedeutung gibt. Kann man das so sagen oder wie fühlen Sie sich, wenn Sie Krawatte tragen?
Ja, das haben Sie jetzt sehr schön schon zusammengefasst. Genau, die Krawatte ist Teil einer Uniform und eine Uniform, das muss jetzt ja nicht eine militärische Uniform sein, es kann auch eine Schuluniform sein, es kann eine Arbeitsbekleidung sein oder man könnte es auch als ein ritualisiertes Gewand bezeichnen. Das gibt einfach Halt, das ist auch wie eine Rüstung. Ein Freund von mir nennt das eine Rüstung, mit der man sozusagen in den Lebenskampf zieht. Wenn wir an Religionen denken, da gibt es ja auch bestimmte Kleidungsstücke, die einfach für bestimmte Riten stehen oder für bestimmte Zugehörigkeiten. Also es gibt einfach Sicherheit. Ich gebe jetzt meine Individualität zu einem Teil ab und ziehe etwas an, was eine bestimmte Aussage hat. Und dazu gehört eben die Krawatte. Die Krawatte sagt eben aus, wie Sie eben schön sagten, eine gewisse Würde. Drückt eine gewisse Professionalität aus, je nach Branche und eben eine gewisse Förmlichkeit, speziell bei der Krawatte, die das Hemd verschließt, abschließt und den Fokus wegnimmt vom Hals und dem offenen Hemdkragen, der ja bei jüngeren Leuten dann jetzt nicht unbedingt Blicke auf sich zieht, aber wenn man dann irgendwann älter ist, dann ist es natürlich auch sozusagen von der Ästhetik her vielleicht auch schöner, dass der faltiger werdende Hals, wenn ich es mal so sagen darf, dann auch im Hemd unter der Krawatte verschwindet, im geschlossenen Hemd.
Da sind wir natürlich mittendrin in Body-Diskursen, ne? Also bei uns auch nicht selten, dass die Frage immer ist, was darf man zeigen, was sollte man zeigen, gibt es überhaupt da irgendwelche Konventionen? Und natürlich steht, Herr Rötze, die Krawatte ja auch in gewisser Weise für Männlichkeit. Also nicht umsonst werden die Schlipse ja an Weiberfastnacht abgeschnitten. Mhm. Also die Männer ihrer Potenz beraubt, genau. Symbolisch. Also ist das vielleicht auch ein Ergebnis des Zeitgeistes, dass man eben die Krawatte als Relikt des Patriarchats links liegen lässt?
Tatsächlich ist die Krawatte sehr stark mit dem Mann identifiziert. Es gibt zwar Frauen, die Krawatte tragen, aber das geht eigentlich selten über den Gag, über den modischen Gag hinaus. Also das ist da für mich ähnlich wie mit dem Rock für den Mann. Also es gibt zwar immer mal so diesen Designer, der den Rock für den Mann vorschlägt, aber das hat sich irgendwie nie durchgesetzt, genauso wenig wie die Krawatte für die Frau, komischerweise.
Und wo geht es stattdessen hin in der Herrenmode? Also was könnte jetzt an die Stelle der Krawatte tatsächlich treten?
Also die Krawatte hinterlässt einfach eine Lücke, solange wir noch den Anzug tragen, weil Anzug, Krawatte und Oberhemd sind so ein Trio, die sich gegenseitig auch bedingen oder komplementär wirken. Ich finde, die Männer, die einfach ihren dunklen Anzug anhaben, das weiße Hemd, also wie man es ja auch beim unserem Bundeskanzler sieht, und die Krawatte dann weglassen, um so eine gewisse Flottheit zu zeigen, das funktioniert einfach nicht, weil die Krawatte braucht diesen Rahmen des Anzugs, oder andersrum gesagt, der Anzug hat in der Mitte ein Loch, wenn da keine Krawatte ist und nur ein am besten noch weißes Hemd und dann kein Einstecktuch, das wirkt einfach traurig, weil das Ensemble war anders gedacht. Das heißt, wir müssten, also am besten sieht es dann eigentlich aus, wenn man komplett auf Casual-Look geht und sagt, ich habe ein Hemd mit einem Pullover an, oder weil da fehlt da nicht was. Aber insofern glaube ich, dass der Anzug dann auch irgendwann in Mitleidenschaft gezogen werden wird, weil Anzug selbst mit Seidenschal und so weiter, da fehlt einfach was. Das ist so ähnlich, als wenn Sie einen Tisch decken und die Stoffserviette weglassen, da fehlt auch was. Zwar hat die Serviette noch eine gewisse Funktion, aber ich sehe es immer ähnlich. Also es gibt Leute, die decken sich den Tisch traditionell und essen auch so zu Hause freiwillig, und so gibt es eben Leute, die ziehen aus Spaß und aus ästhetischen Gründen die Krawatte immer noch an. Und wir dürfen nicht vergessen, die Männer haben ja aus Jahrzehnten vorher Millionen von Krawatten in den Schränken. Die schmeißt man ja in der Regel auch nicht weg. Und dann gibt es auch noch einen gewissen Markt von gebrauchten Krawatten, die auch noch durch die Welt schwirren als nachhaltiges Element sozusagen. Also es ist nicht so, dass es jetzt plötzlich keine Krawatten mehr gibt.
Dennoch sind Schlipse eher out. Jedenfalls das Geschäft mit Krawatten hat doch stark nachgelassen. Und warum das schon schade ist, aber man es trotzdem nicht unbedingt bedauern muss, das hat uns Modejournalist Bernhard Rötze erklärt. Danke Ihnen.
Vielen Dank, Herr Oppel.
Die Oscars sind verliehen. Großer Gewinner letzte Nacht, Oppenheimer. 13 Mal war der Film über den Vater der Atombombe nominiert. 7 Oscars hat er dann abgeräumt, darunter für den besten Hauptdarsteller, die beste Regie und den besten Film. Und Al Pacino, Schauspiellegende, durfte Letzteres verkünden. Naja, und er strauchelte ein wenig.
I have to go to the envelope for that. And I will. Here it comes. And Maria, I see Oppenheimer. Yes.
Tja, so macht man das, wenn man irgendwie nicht so ganz weiß, wo man ist, dass man erstmal beschreibt, was man gerade tut und in der Hand hat. Also Al Pacino braucht etwas länger. Über die anderen Momente der Oscar-Verleihung, die lustigen, die ernsthaften und ja auch über die Preise selbst, will ich jetzt mit unserer Filmredakteurin Susanne Burg sprechen, die sich die gesamten 3,5 Stunden Preisverleihung heute Nacht bis um 4 Uhr morgens angeschaut hat. Hallo Susanne.
Ja, hallo.
Also erstmal, was war dein bester und liebster Oscar-Moment in dieser Nacht?
Es gab wirklich einen, und zwar als Emma Stone den Oscar als beste Schauspielerin gewonnen hat. Das war nämlich eine Überraschung. Eigentlich galt Lily Gladstone als gesetzt, und dann erhielt Emma Stone den Preis für ihre so wahnsinnig komödiantische Darstellung der Bella Baxter in Poor Things, dieser feministischen Frankenstein-Interpretation. Und das hatte wirklich alles, was es für so einen schönen Oscar-Moment brauchte. Also diese Überraschung und dann dieses sympathische, verpeilt, emotionale Überfordertsein einer Preisträgerin auf der Bühne, in dem Fall noch gepaart mit Emma Stones Angst, sie könne ihr Kleid verlieren, das ihr, wie sie dann scherze, wahrscheinlich bei der ebenso großartigen vorherigen Ryan Gosling-Performance vom Song I'm Ken kaputt gegangen sei.
My dress is broken. I think it happened during I'm Just Ken. I'm pretty sure. Oh boy, this is really overwhelming. Sorry, okay. My voice is also a little gone. Whatever.
Ja, so ging es dann noch ein bisschen weiter. Das war wirklich charmant, liebenswürdig. Ich habe mich sehr für sie gefreut. Das war ja ihr zweiter Oscar schon nach La La Land.
Mhm. Und es war eben eine Überraschung, hast du gesagt. Ansonsten aber die Preise, da war es eher vorhergesagt, oder?
Ja, also Oppenheimer war ja schon vorab der große Favorit. Er hat dann auch die großen Kategorien gewonnen. Also bester Film, beste Regie, bester Hauptdarsteller für Cillian Murphy. Es war vorher vielleicht eine These, offensichtlich so ein bisschen das Gefühl bei den rund 10.000 Mitgliedern der Oscar Academy, die ja über die Preise abstimmen, dass jetzt Regisseur Christopher Nolan mal dran ist. Dieser Autorenfilmer in Hollywood, der ja eben ganz meisterhaft Blockbuster so mit komplexem Storytelling verbinden kann, wie er es schon in Memento oder Interstellar getan hat. 8-mal war er in den letzten Jahren schon nominiert und das war eben jetzt sein erster Oscar. Also viele dachten vielleicht, der ist überfällig. Aber es war ja auch vorher immer vom Duell Oppenheimer gegen Barbie die Rede. Tja, davon war dann nicht mehr so viel zu sehen bei der Verleihung, denn Barbie hat letztendlich nur einen Preis bekommen, den für den besten Filmsong von Billie Eilish und Phineas O'Connell, ihrem Bruder. Das war der Film mit den besten Einspielergebnissen im letzten Jahr, hat bei den Preisen den kürzeren gezogen, aber trotzdem hat das Publikum das dann sehr gefeiert, als Billie Eilish den Barbie-Song What I Was Made For gesungen hat. Die Leute waren total begeistert.
Also Gesangseinlagen, sowas zieht natürlich auch bei den Oscars, obwohl man ja in den letzten Jahren zum Beispiel auch versucht hat, ohne Moderator auszukommen. In diesem Jahr aber zum zweiten Mal eben der Late-Night-Talker Jimmy Kimmel in dieser Rolle als Moderator. Der macht das ja normalerweise höchst unterhaltsam. Wie hat er sich geschlagen?
Ja, unterhaltsam und auch souverän. Also mit vorbereiteten Witzen, ja, aber dann war er auch immer wieder mal spontan. Zum Beispiel hat er zum Ende der Show hin einen Social-Media-Post vorgelesen, eine Rezension der Gala, wie er sagte. Und da las er dann Dinge vor wie, ich zitiere, gab es jemals einen schlechteren Gastgeber als Jimmy Kimmel und die Show sei langweilig politisch korrekt. Wie sich dann herausstellte, erst dachte man, es ist ein Witz, aber es stimmt wirklich, ein Post von Donald Trump. Jimmy Kimmel nahm die Steilvorlage, bedankte sich bei Trump fürs Zuschauen und sagte:
Well, thank you, President Trump. Thank you for watching. I'm surprised you're still watching. Isn't it past your jail time?
Also er spielt hier mit diesem englischen Begriff, ob Trump nicht schon längst im Bett sein müsste, benutzt aber statt Bed Jail, also Gefängnis. Es gab schallendes Gelächter im Publikum, also man weiß noch, wo sich Hollywood politisch befindet, auf welcher Seite. Es gab viele solche lockeren, lustigen Szenen. Dazu gehörte auch, dass der Wrestler und Schauspieler John Cena fast nackt, also nur mit Birkenstockschuhen und einer großen Karte vor seinem Geschlecht auf der Bühne stand und damit dann die Kategorie Bestes Kostüm eingeleitet hat. Also es war wirklich eine unterhaltsame und kurzweilige Show.
Ja, hört sich auf jeden Fall so an. Andererseits, ich meine, es sind nun mal eben politisch verdammt harte Zeiten. Jenseits von Donald Trump kam ansonsten Politik zum Tragen, war noch Politik präsent?
Ja, also zum Beispiel vor dem Dolby Theater sehr präsent. Davon hat man drin nicht so viel mitbekommen, aber es gab tatsächlich vor dem Theater ein großes Polizeiaufgebot, pro-palästinensische Demonstration. Drinnen trugen dann mehrere Gäste rote Pins, darunter auch, also so am Revers, darunter auch Billie Eilish und Mark Ruffalo, eine Initiative, die einen Waffenstillstand in Gaza forderte. Oppenheimer Darsteller Cillian Murphy hat in seiner Dankesrede als bester Schauspieler gesagt, wir leben in Oppenheimers Welt, ich widme dies allen Friedensstiftern. Und am eindrücklichsten war eigentlich Jonathan Glazer. Er hat ja für sein Auschwitz-Drama The Zone of Interest unter anderem meinen Oscar als bester internationaler Film entgegengenommen. Und Jonathan, also dieser Film mit diesen grauenhaft nüchternen Alltagsschilderungen von Auschwitz-Kommandant Rudolf Höss, auf einer Seite der KZ-Mauer und dem Grauen auf der anderen Seite der KZ-Mauer auf der Tonspur. Und Jonathan Glazer hat in seiner Dankesrede gesagt, der Film zeige eben, wohin eine Entmenschlichung führe.
Our film shows where dehumanization leads at its worst. It shaped all of our past and present.
Ja, er sagt also, es prägt unsere Vergangenheit und Gegenwart. Und ich lehne es ab, dass mein Judentum und der Holocaust von einer Besatzung vereinnahmt werden, die zu einem Konflikt für so viele Menschen geworden ist, seien es die Opfer des 7. Oktober in Israel oder die Angriffe auf Gaza. Also es war sehr deutlich, immer wieder auch politisch, aber anders als bei der Berlinale-Preisverleihung, durchaus differenziert.
Mhm. Ja, also die Deutschen, ich meine, kam ja auch schon ein Film mit deutschen Schauspielern eben zur Sprache. Die Deutschen sind insgesamt leer ausgegangen. Sandra Hüller für Anatomie eines Falls und Ilka Çatak und auch Wim Wenders, deren Filme ja für den besten internationalen Film nominiert waren. Aber das hat eben nicht gereicht. War die Konkurrenz einfach zu stark?
Ja, gerade beim Preis als beste Schauspielerin, da war die Konkurrenz wirklich stark. Da war ja Sandra Hüller nominiert für ihre Darstellung als Frau, die eines Mordes angeklagt ist in Anatomie eines Falls. Aber Sandra Hüller kann trotzdem wirklich zufrieden sein. Sie war ständig im Bild bei der Preisverleihung, war ja indirekt dann auch ausgezeichnet, weil The Zone of Interest eben 2 Oscars bekommen hat. Anatomie eines Falls hat 1 bekommen fürs beste Drehbuch. Und es gab auch was sehr Schönes in diesem Jahr bei der Preisverleihung. Ehemalige Oscar-PreisträgerInnen haben die Nominierten vorgestellt und kleine persönliche Hommagen auf die Leistung vorgetragen. Und das war bei Sandra Hüller immerhin die letztjährige Oscar-Preisträgerin Michelle Yeoh. Und die hat Sandra Hüller wirklich sehr charmant für ihre Rolle gewürdigt. Ich schätze außerdem, dass es in den nächsten Jahren immer mal wieder deutsche Beteiligungen geben wird. Die Oscar Academy schraubt langsam nämlich die Zahl der internationalen Mitglieder hoch, die ja die Oscars wählen. Inzwischen sind immerhin schon 20% der Mitglieder in der Oscar Academy andere als US-Bürger, Bürgerinnen.
Die Oscar-Nacht, was sie alles gebracht hat an Entscheidungen, Entwicklungen, auch an schönen und unterhaltsamen Momenten. Susanne Burg hat uns das sehr schön erzählt. Herzlichen Dank, Susanne.
Sehr gerne.
Und Sie müssen gar nicht nachts aufbleiben, sondern einfach nur Deutschlandfunk Kultur hören.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Mit Susanne Balthasar.
Bei der Oscarverleihung in Los Angeles ist erstmals einer der wichtigen Preise an Filmemacher aus der Ukraine vergeben worden. In der Kategorie Bester Dokumentarfilm gewann 20 Tage in Mariupol über die Erlebnisse von 3 AP-Journalisten während der russischen Belagerung der Stadt Anfang 2022. Reporter Mstislav Tschernow sagte in seiner Dankesrede, er könne die Geschichte nicht verändern, aber alle zusammen könnten dafür sorgen, dass die Wahrheit die Oberhand gewinne. Er sei vermutlich der erste Regisseur, der bei der Oscar-Verleihung sage, er hätte den Film lieber nicht gemacht. Genau das wünschte er sich aber im Austausch dafür, dass Russland die Ukraine nicht überfallen hätte. Der israelische Song für den Eurovision Song Contest hat einen neuen Text. In Israel strahlte der Fernsehsender Kan erstmals ein Video mit der Neufassung aus. Der Vorgänger October Rain war den Veranstaltern des ESC zu politisch. Israel hatte der Ausschluss vom Wettbewerb gedroht. Medienberichten zufolge soll sich die ursprüngliche Version auf das Massaker der islamistischen Hamas am 7. Oktober bezogen haben, bei dem 1200 Israelis getötet wurden. Das neu getextete Lied Hurricane hat die gleiche Melodie wie October Rain. Sängerin Eden Golan singt nun von einer jungen Frau, die eine persönliche Krise durchgemacht hat. Stas Berger, einer der Songwriter, sagte gegenüber dem Sender Kan:
Letztendlich haben wir ein Lied, auf das wir stolz sind. Dieses Jahr wären wir nicht mit irgendeinem Popsong zum Contest gefahren. Wir haben ein Lied gewählt, das Herzschmerz in sich trägt, das von einer Krise spricht. Jeder kann für sich selbst etwas damit anfangen. Nach all den Änderungen kann trotzdem jeder Israeli hinter diesem Lied stehen.
Der Wettbewerb findet in diesem Jahr am 11. Mai im schwedischen Malmö statt. Ein seltenes Frühwerk von Vincent van Gogh hat in den Niederlanden für mehrere Millionen Euro den Besitzer gewechselt. Das Ölgemälde Kopf einer alten Bäuerin mit weißer Haube stand bei einer Kunstmesse in Maastricht für 4,5 Millionen Euro zum Verkauf und wurde laut Agenturberichten auch für diesen Preis verkauft. Das Bild sei an ein Museum außerhalb der Europäischen Union gegangen, heißt es. Es werde aber öffentlich zugänglich sein. Van Gogh hatte es um 1884 gemalt, als er mit seinen Eltern im Süden der Niederlande lebte.
Hier ist der Kompressor mit Max Oppel. Hallo zusammen. Ich besitze ein T-Shirt in der Farbe Petrol und auch meine Handyhülle geht ja in die petrolfarbene Richtung. Oder vielleicht doch nicht. Also eigentlich empfinde ich die Frage, wie Petrol eigentlich genau aussieht, als irgendwie ungeklärt. Wir bringen da Licht rein, auch weil inzwischen auch Filme und Serien in Petrol getaucht sind, was so einen kühl-blau-grünlichen Effekt beim Gucken hat. Marietta Schwarz hat sich auf die Suche nach dem Petrol-Geheimnis gemacht.
Lagune und Riviere. Das Magazin Schöner Wohnen hat diese Farben zu Trendfarben 2024 erkoren. Dunkle Blau-Grüntöne, die an Buchten im Mittelmeer denken lassen. Kombiniert mit Holzoberflächen, Palisander oder Eiche zum Beispiel, einem Currygelb oder Beige-Grau, katapultieren sie uns sofort in die 50er, 60er Jahre, ins Mid-Century. Die Schweizerin Katrin Trautwein stellt in ihrer Wandfarbenmanufaktur KT Color ebenfalls einen Petrolton her. Bei ihr heißt er Ultramarin-Kobaltgrün. Eine Farbe mit kühler Wirkung, sagt sie, weil es sich um ein Grün ohne Gelbanteile handelt.
Das ist eigentlich das Geheimnis, weil die Farbe nur die Bewegung macht von Grün bis Blau.
Je nach Tageslicht wirkt Petrol eher blau oder eben eher grün.
So dass man mittags, wenn es sehr warm ist, hat man so ein knackiges Grün an der Fläche und abends und morgens dominiert wieder das Blau.
Und tatsächlich, erklärt die Chemikerin Trautwein, waren Küchen der 50er Jahre häufig in diesem Farbton lackiert. Eigentlich taucht er aber schon viel früher in den Einrichtungen auf. In den 20er, 30er Jahren, mit dem brachialen Einzug der Moderne.
Ja, das ist ein Kleiderschrank, der hier eine sehr, sehr markante Oberfläche hat. Und hat halt hier auch noch das Original.
Ah ja, innen ist es dann Holz.
Ja.
Ist ja auch eine wunderschöne Kombination, ne? Ja, diese Farbe Petrol.
Petrol mit hellem, honigfarbenem Holz, ganz toll. Und natürlich klasse in der Kombination mit den verchromten Griffen.
Uwe Mönnikes handelt in seiner Firma zeitlos seit Jahrzehnten mit hochwertigen Original-Stahlrohrmöbeln und erinnert daran, dass die Moderne mit all ihren Strömungen überhaupt erst Farbe ins Interieur brachte. Vorher waren Oberflächen immer aus Holz. Dann beginnt die Phase der Lackierungen.
Man hat also sich ja sehr beeinflussen lassen, auch beim Möbelbau vom Automobildesign der 30er Jahre. Und da schließt sich auch irgendwo der Kreis. Also Petroleum als Farbe, die eben auch so einen automobilen Background hat, eben auf Möbel zu lackieren.
Die Ursprünge des natürlichen Pigments für die Farbe Petrol liegen im Innern des brodelnden Vulkans. Ultramarinblau, gewonnen aus dem schwefelhaltigen Edelstein Lapis Lazuli. Je nach Schwefelanteil bewegt sich das Blau Richtung Grün. Erst im 19. Jahrhundert ist man in der Lage, diese Pigmente industriell herzustellen.
Und Ultramarinblau entsteht ja, indem man im Labor oder industriell praktisch einen Vulkan nachstellt. Und wenn man weniger Schwefel reintut, entsteht Ultramaringrün.
Der Siegeszug von Petrol beginnt. Auf Karosserien, Möbeln oder in der bildenden Kunst.
Ja, und auch im Film gewinnt Petrol mehr Fans, so scheint es. Im Wiener Tatort von gestern Abend war irgendwie alles in Petrol getaucht, wie auch schon im Frankfurter Tatort Kontrollverlust im Dezember einiges. Und auch in Serien wie Banden von Marseille zum Beispiel, auch da habe ich den Petrolfilter irgendwie bemerkt. Also warum diese Farbe? Darüber wollen wir mit Szenenbildner Manfred Döring sprechen. Er hat unter anderem an dem erwähnten Frankfurter Tatort mitgearbeitet. Ich grüße Sie, hallo.
Hallo, guten Tag.
Herr Döring, was ist so toll an dieser Farbe, dass Sie diesen Tatort-Kontrollverlust ja doch recht stark mit Petrol angereichert oder gehalten haben?
Petrol ist eine Farbe, die was Mystisches hat aus meiner Sicht und in einem Krimi besonders gut deshalb funktioniert, weil die wenigsten Krimis sind ja von sich heraus jetzt erstmal lustig und fröhlich, sondern eine gewisse Mystik und geheimnisvolle Grundstimmung hat man ja gerne. Das ist so eine inhaltliche Seite. Der Siegeszug von Petrol, das geht ja bei uns im Film, ja, ich würde mal sagen, so seit der Jahrtausendwende ist das sehr deutlich geworden. Und das hat aber auch was mit der gesamten Lichtstimmung und der Auswahl der Farben insgesamt zu tun. Wenn man jetzt sich überlegt, dass es ja im Krimi immer interessanter wurde, seit der Jahrtausendwende die Farben ein bisschen zu reduzieren und rauszuziehen, um eben dieses kühle, leicht artifizielle, etwas geheimnisvolle zu unterstreichen, nimmt man die warmen Töne eben zurück und dadurch treten die Kühlen stärker nach vorne. Und wenn man dann auch noch eine Farbe dazu gibt, die aus diesem kühlen Bereich kommt, und da ist das Petrol einfach wie gemacht, dann unterstreicht das die Gesamtstimmung einfach sehr eines Films.
Ja, Sie haben gesagt, jetzt mystisch, man könnte auch sagen kalt, ne? Also ein bisschen bedrohlich. Klar, das ist natürlich bei einem Krimi sinnvoll. Andererseits ist es auch so, also mir ging es bei dem Tatort gestern auch so ein bisschen so, dass man dann nach einer Weile denkt, sag mal, was ist denn mit denen da los? Also die sind ja alle total eingefärbt irgendwie.
Ja. Das ging mir gestern genauso. Und das ist eine grundsätzliche Frage, die man sich, finde ich, natürlich immer stellen muss, zum Thema, wie weit geht man mit Farbkonzepten in einem Film nach vorne oder auch an einem Theaterstück oder in jeder Art von Gestaltung. Ich war erstmal insgesamt von dem Tatort gestern total begeistert. Ich finde, das ist ein ganz toller Film, den die Kollegen da gemacht haben. Und die haben eben sich entschieden, diese gesamte Geschichte in einen sehr stabilen, die Geschichte stark tragenden Rahmen zu packen. Und dann taucht das Petrol auf, aber es taucht ja auch viel Rot und Orange auf, als eben die Komplementärfarben von Blau und Grün. Mhm. Und das gibt einfach eine sehr dichte, quasi wie eine Fassung für einen Diamanten. Ne? Ob und wie stark man das macht, das ist ganz sicherlich konzeptionell grundsätzlich immer eine Frage. Und da kann man ganz sicherlich auch die Frage äußern, warum macht ihr denn das und warum macht ihr das jetzt so deutlich, wie das hier passiert ist? Ja. Ich fand's, am Ende ging das gut zusammen, aber man hätte die ganze Geschichte auch ganz sicherlich ohne sehr viel Petrol und Blaustimmigkeit erzählen können, weil die Stimmung des Films oder die Geschichte des Films, die Schauspieler, das war ja einfach alles brillant. Also ich war sehr, sehr angetan.
Ja, es war auf jeden Fall sehr unterhaltsam und interessant, aber ich habe natürlich auch speziell auf die Farbe geachtet und da muss man natürlich vermutlich aufpassen, dass sich das dann nicht zu sehr wiederholt. Deswegen an Sie, also welche Rolle spielt das, wenn Sie halt die Farben da auswählen als Set-Designer, ja, also auch in den Hintergründen und so, wie die Wand aussieht, wie die Tische aussehen etc. etc. Also wie genau steuern Sie das?
Ja, schon genau. Also das ist ja so, im deutschen Film ist man ja im Vergleich zu zum Beispiel amerikanischen Großproduktionen, sind wir ja nun doch etwas eingeschränkter, was unsere gesamten wirtschaftlichen Mittel angeht. Das heißt, wir müssen einen Teil der Drehorte, wir können viele Drehorte gestalten, wir müssen aber auch Drehorte einbinden, zum Beispiel einen Club, eine Bar, was auch immer. Die können wir dann nach einer Farbigkeit versuchen auszusuchen, aber am Ende muss man irgendwann auch entscheiden an anderen Gegebenheiten, an anderen Maßstäben. Ich bin ein großer Freund davon, Farben einerseits Figuren zuzuordnen, andererseits aber auch an der Gesamtstimmung. Also wenn ich jetzt eine Frage stellen wollte zu dem Film gestern, es ist natürlich in der Tat so, dass die Wohnung der Tochter hat fast die gleiche Farbe wie die Kaffeeküche in der Polizeikommissariat. Das würde mich jetzt mal interessieren, wie man dazu Stellung bezieht, was da der Hintergrund ist, weil genau das, was Sie sagen, die Gefahr besteht, dass das alles so ein bisschen einheitlich zugekleistert wird, ist natürlich da. Ich fand es jetzt hier schön durch die gerade, also da ist ja dann dieses Asia-Restaurant, das ja total rot-orange ist, da gab es dann eben dann wiederum doch schöne farbliche Kontraste und das hat mir gut gefallen. Ja.
Aber generell ist, also wenn ich Sie recht verstehe, ist es halt ganz genau schon auch vorausberechnet und das strahlt dann ja auf die Stimmung, die man in der jeweiligen Szene absolut hat. Ne? Also,
ja, das plant man schon so, das versucht man schon so durchzugestalten. Und man, aber das ist letzten Endes eine konzeptionelle Frage. Man kann das Ganze auch komplett umdrehen. Also jetzt was an Petrol, das würde ich vielleicht noch nebenbei einflechten, auch besonders hilfreich ist ein rein... Nee, das klingt fast zu kritisch, wenn ich das sage. Also es ist eine Petrol hat eine schöne Farbigkeit, aber außerdem vor dem Petrol wirken die Schauspieler, die Gesichter der Menschen heben sich sehr gut ab. Und das hat man in dem Film gestern ganz toll gesehen. Mhm. Man sieht die petrolfarbenen Flächen und dann wurden scheinbar die Gesichter der Schauspieler frontal ein bisschen gegengeleuchtet und dadurch heben die sich, die sehen einfach toll aus, mal ganz blöd gesagt.
Das stimmt, ne? Und die Augen haben auch noch korrespondiert, ne? Ja. Die blauen
genau.
Augen.
Genau, also das hilft einfach nicht, es gibt einfach einen tollen, hochwertigen Look, der einen erstmal anmacht und bei dem man erstmal zugucken will. Mhm. Ne? Und das dafür macht man das sehr, sehr gerne. Wenn Sie sich jetzt den gleichen Film, ich sag jetzt mal, in einem etwas kränklichen Zitronengelb vorstellen, da sieht das Ganze nicht sofort so einnehmend schön aus und fängt einen dann vielleicht auch nicht so stark ein wie hier. Aber man kann das je nach Thema ja auch wählen. Und hier, finde ich, ging das schon gut auf. Wenn man jetzt eine sehr sozialkritische, harte, knallharte Geschichte am Brennpunkt erzählen wollte, dann wäre Petrol vielleicht nicht die richtige Wahl für eine Farbe. Ne? Da wäre man dann wahrscheinlich eher kränklicher oder weißer.
Ja, also vermutlich ist halt die Frage der Stimmung auch dann für den Regisseur wichtig. Zum Beispiel David Lynch ist ja so einer, der das auch gesetzt hat. Ne? Der inspiriert war mit den Farben. Herr Döring, vielleicht ganz zum Schluss mit bitte um kurze Antwort. Ja. Wie werden wir jetzt die nächsten Filme sehen? Werden wir jetzt diesen blau-grünen Petrol-Trend in ganz vielen Filmen sehen oder geht das wieder vorüber?
Ach, ich glaube, das ist schon da, aber das ist ja auch schon länger da und das wird sich auch verändern. Gerade jetzt noch ganz kurz zum Schluss, weil Sie Lynch nennen, der macht ja genau das Gegenteil. Der macht eine super poppige, bunte, fröhlich, freundliche Welt und dann liegt ein abgeschnittenes Ohr in der Wiese und das lässt besonders auch dann natürlich knallen. Ne?
Die Trendfarbe in gewisser Weise, Petrol im Film und was sie mit der Ästhetik so alles anstellt, wofür sie wichtig ist, das waren Hintergründe von Szenenbilder Manfred Döring. Ich bedanke mich.
Sehr gerne. Tschüss.
Sehr spannend. Ciao.
Fundstück.
An einem frühen Morgen in der Hafeneinfahrt eines Dorfs im Nordosten Englands. Clive Powell und Maria Jarda dort hier stehen sich auf zwei Pieren gegenüber und singen den Refrain des Tim Buckley-Stücks Song to the Siren. Here I am, waiting to hold you. Wieder und wieder, bis der Gesang zu einer Litanei wird. Dieses Szenario hat der schottische Künstler Alec Finlay 2005 entworfen und den Field-Recording-Guru Chris Watson gebeten, die Szene mit seinen Mikrofonen festzuhalten. Watson ist für die Aufnahmen mit einem Ruderboot zwischen den beiden etwa 100 Meter voneinander entfernt Singenden gependelt und hat das Material danach im Studio arrangiert.
Noch Yoga beimachen. Alec Finlay, Chris Watson, Siren, ein Audiofundstück für uns entdeckt von Paul Paulun.